Frick Radio ist ein Radio für Menschen mit Behinderung. Was aber ist ein Mensch mit Behinderung? Was ist eine Behinderung? Behinderung ist so vielgestaltig, wie es Menschen sind. Und so vielgestaltig ist auch der Umgang mit ihr. Je nach Art der Behinderung und wie es dazu kam. Ob von Geburt an oder durch einen Unfall oder eine schleichende Erkrankung. Manche Menschen gehen kämpferisch mit ihrer Behinderung um. Sie sind offensiv, sie setzen sich lautstark für ihre Rechte ein. Andere tun sich schwer, ihre Behinderung in ihr Leben zu lassen, sie zu akzeptieren. Und solche Gemütszustände können auch wechseln. Wir sprechen heute mit einer Frau, die sich langsam an ihre Behinderung herantastete. Langsam, weil sie die Behinderung lange gar nicht spürte, lange nicht als solche wahrnahm. Die Frau hat eine genetisch bedingte Augenkrankheit, wusste das aber lange Zeit nicht. Sie sah halt manchmal ein bisschen anders als andere und nachts sah sie ganz wenig. »Ich bin nachtblind«, sagte sie dazu. Doch dann erfuhr sie im Alter von 33 Jahren, dass sie die unheilbare Krankheit Retinitis pigmentosa hat, die schrittweise zur Erblindung führt. Heute hatte die Frau, die in diesem Gespräch anonym bleiben will, ein Restsehvermögen von 5%. Erst jetzt macht sie sich langsam mit Hilfsmitteln wie dem Blindenstock vertraut. Ein Gespräch über Nichtwahrhabenwollen und Akzeptanz und über die wunderbaren Fähigkeiten des Gehirns, die Schwäche der Augen lange Zeit zu kompensieren.
Du warst 33, wie du erfahren hast, dass du Retinitis pigmentosa hast. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu erfahren? Hast du schlecht gesehen?
Ich und auch meine Zwillingsschwester, wir sind beide erkrankt, waren von Jugend auf, ist uns aufgefallen, dass wir nachtblind sind. Wir haben es einfach im Vergleich zu anderen jungen Menschen gesehen, dass wir draußen die Bäume nicht gesehen haben und uns schlecht orientieren konnten, haben das aber für nicht besonders schwerwiegend gehalten. Am Anfang sogar irgendwie witzig, dass wir nachtblind sind. Wir wussten nicht, warum. Erst viel später haben wir wahrgenommen, dass wir in irgendeiner Form nicht gut sehen, aber es war sehr schwer nachvollziehbar, warum. Also man hat nicht direkt unscharf gesehen und trotzdem das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt mit den Augen nicht ganz. Dann hat uns eine Cousine darauf hingewiesen, dass diese Nachtblindheit möglicherweise der Ausgangspunkt einer Erblindungskrankheit, nämlich RP, ist, an dem mein Großvater damals im Iran erblindet ist. Daraufhin hat meine Zwillingsschwester den Mut gefasst, ich lebte damals in Wien, sie in Hamburg, einen Arzt aufzusuchen, der ihr dann tatsächlich diese Diagnose bestätigt hat. Und es war dann irgendwie klar, dass wir beide das gleiche Augenleiden haben.
Damals warst du 33. Das muss doch ein Schock sein, zu wissen, dass du irgendwann im Laufe deines Lebens erblinden könntest.
Ja, das war am Anfang wirklich ziemlich hart. Also ich weiß, dass ich morgens immer aufwachte und am Anfang überlegt habe, ob ich geträumt habe oder ob das wahr sein kann. Die ersten Tage oder Wochen war das für mich sehr bedrückend und schockierend. Aber dann mit der Zeit habe ich versucht, das Ganze so mir zu interpretieren, dass es vielleicht nicht sein Schrecken ein Stück weit verloren hat, indem ich mir gesagt habe, erstens, wer sagt, dass ich das je erlebe? Wer weiß, wie lange ich lebe? Wer weiß, wie schnell es geht? Und vor allem, eigentlich sollte ich mich an dem erfreuen, was ich jetzt noch sehe. Und das war zu diesem Zeitpunkt noch sehr viel.
Wer aus deiner Familie hat eigentlich die Krankheit?
Also eben mein Großvater. Mein Vater ist gesund. Mein Großvater ist schon im Alter von 40, 45 Jahren wahrscheinlich damals an dieser Krankheit erblindet. Das ist aber so lange her, dass man damals es gar nicht wirklich untersucht hat. Wir gehen einfach davon aus, weil das eben eine Erbkrankheit ist. Und auch ein Sohn von ihm, also ein Onkel, der ebenfalls relativ frühzeitig, schon ich glaube mit 20 oder so schon, erblindet ist.
Gibt es eine Heilung dafür?
Nein, leider gibt es bis jetzt keine, zumindest von schulmedizinischer Seite, anerkannte Heilaussicht. Natürlich ganz allgemein, was Augen angeht, wird viel experimentiert mit Chips, mit Transplantationen. Selbst die alternativen Methoden, die vielleicht mit Akupunktur oder mit einer bestimmten Ernährung, Vitamin A, Präparaten und so weiter, versuchen, gewissen Erfolg zu erzielen, sind sehr umstritten. Von schulmedizinischer Seite wird eigentlich jeder Therapie Ansatz abgelehnt oder als nicht bewiesen in Frage gestellt.
Damals, als du von der Krankheit erfahren hast, hast du ja relativ wenig gelitten, bis auf diese Nachtblindheit. War es dir dann möglich, die eventuellen Auswirkungen zu verdrängen eine Zeit lang?
Also die verdrängt man sicher immer wieder, vergisst man auch, beziehungsweise sind dann eigentlich auch im Alltag auch nicht Gegenstand. So ähnlich wie wir alle verdrängen, dass wir sterben müssen. Sozusagen hat jeder von uns ein Todesurteil. Denkt man immer wieder dann dran, wenn man entweder eine Verschlimmerung oder einfach irgendwie eine spürbare Einschränkung verspürt. Ja, findet dann auch einige Strategien, damit umzugehen. Wie soll ich sagen, im Dunkeln, man lernt irgendwie auf eine bestimmte Art zu tasten, ganz automatisch, weil man oft in der Verlegenheit ist, sich orientieren zu müssen. Man entwickelt so seine Strategien. Zumindest ich habe das so gehandhabt, vor allem wenn das Thema mich bedrücken wollte, mir dann immer wieder zu sagen, sieh nicht das leere Glas, sondern das halbvolle Glas, für das dankbar zu sein, was man noch hat. Und ich konnte ja immerhin doch noch einiges sehen. Im Zentrum sieht man auch sehr lange noch scharf. Das Interessante an der Krankheit ist, dass das Gehirn so viel kompensiert. Das heißt, das Krankheitsbewusstsein ist viel geringer als wirklich das Fortschreiten der Krankheit. Das Gehirn lernt, mit dieser Krankheit zu leben und die Bilder, die es empfängt, um zu interpretieren, zu vervollständigen, sodass man immer wieder die Ausfälle sehr lange gar nicht bemerkt. Auch bei der Schärfe, das gilt sicher auch für andere Augenkrankheiten, immer wieder den Eindruck eines relativ scharfen Bildes vermittelt bekommt, obwohl es längst schon unscharf geworden ist und ja, eigentlich viele Ausfälle im Gesichtsfeld aufweist.
Du hast vorher etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich jeder Mensch stirbt. Das ist praktisch ein Todesurteil für alle. Das klingt ein bisschen wie Trotz oder ein jetzt habt euch nicht so. Es ist gar nicht so arg. War das am Anfang dieses Gefühl da?
Nein, so ist es eigentlich nicht gemeint. Ich meine das ganz genauso, wie ich sage. Im Grunde, wenn man bedenkt, dass meine Krankheit ja auch langsam fortschreitet, möglicherweise bis ins hohe Alter, sodass ich nicht mal weiß, ob ich diese Erblindung ganz erlebe, weil es auch davon abhängt, wie alt ich werde, dann sieht man doch, dass es ein Ersterben der Augen ist, was gar nicht so abwegig ist, wenn man denkt, wie absolut sozusagen auch unser Leben begrenzt ist. Ja, auch meistens nicht von heute auf morgen, sondern mit zunehmenden Einschränkungen. Und trotzdem, ich will es eher vergleichen, wie, damit man sich vorstellen kann, auf welche Art man das verdrängt. Wie verdrängen wir eigentlich unseren Tod? Wir wissen, dass wir sterben werden. Es gibt Momente, wo uns das auch schmerzlich bewusst wird. Aber im Allgemeinen denken wir daran, dass wir jetzt leben. Und ich daran, dass ich noch sehe.
Du hast ja relativ lange relativ gut gesehen. Ab wann ist es dann für dich spürbar schlimmer geworden?
Ja, also ich würde sagen, nach der Geburt meiner Tochter, da war ich damals schon, als ich schwanger war, 39 Jahre alt. Ich bilde mir ein, dass da so vielleicht möglicherweise wie ein Schub auch ein bisschen gegeben hat. Möglicherweise ging das aber parallel dann da auch damit einher, dass die Sehschärfe nachgelassen hat, sodass ich langsam eine Lesebrille brauchte. Und seit ich dann die Diagnose kannte, ich auch bewusst darauf achten konnte und bemerkt habe, dass ich bestimmte Teile des Gesichtsfeldes nicht wirklich sehe. Es bedarf aber tatsächlich Konzentration, um festzustellen, dass man bestimmte Teile nicht sieht. Wie gesagt, wenn man einfach so vor sich hinschaut, suggeriert das Gehirn ein relativ komplettes Bild mit vielleicht ein paar Schatten oder so, dass man denkt, möglicherweise ist es so. Also, dass man wirklich einen Punkt fixiert und bei dem Punkt bleibt und dann wahrnimmt, dass man ganze Bereiche, wenn man die Hand langsam zu dem Punkt schiebt, überhaupt nicht wahrnimmt.
Für uns Außenstehende, die wir nicht mit deinen Augen sehen, war es lange Zeit nicht wirklich begreiflich. Du hast dann erzählt, dass du beispielsweise, wenn wir am Tisch sitzen, ein Glas links nicht siehst, aber das Glas rechts siehst. Kannst du das noch mehr oder deutlicher beschreiben, wie das abläuft?
Sehr wichtig ist oft, wie das Licht fällt. Ich bin ja auch blendempfindlich und entscheidend ist offensichtlich dann auch, wo mein Blick hinfällt, was ich fixiere. Es kann sein, dass es dann eben genau in meinem Blickfeld noch mit drin ist oder dass es ungünstig steht und genau in diesem Ausfallswinkel steht. der bei mir erstmal ringförmig ist und so zunehmend zu diesem auch schon relativ bekannten Tunnelblick führt, sodass man am Schluss sieht, wie durch eine Kleenex-Rolle zum Beispiel. Allerdings auch nicht genauso, weil wenn man durch eine Kleenex-Rolle sieht, würde ein Gutsehender jetzt rundherum schwarz sehen, während ein RP-Erkrankter das Gehirn das Bild dann farblich ganz gut abpasst, sodass man gar nicht so bewusst wahrnimmt, dass man jetzt nur noch einen mittleren Ausschnitt wirklich gut sieht.
Du hast dann rechtlich Dinge in die Wege geleitet. Du hast um eine Berufsunfähigkeitspension angesucht und bist jetzt in Deutschland auch amtlich als blind anerkannt. Was heißt das?
Ja, also ich war zwar noch lange berufstätig bis zur Geburt meiner Tochter und ich hätte möglicherweise auch danach noch weiter berufstätig erstmal sein können. Aber ich glaube, ein interessantes Phänomen ist, dass man dann eigentlich auf allen Ebenen, wie soll ich sagen, dass die Leistungsfähigkeit insgesamt für mich insofern abgenommen hat, als dass alle Bereiche mühsamer geworden sind. Das ganze Leben wird etwas stressiger, wenn das Bild unscharf beziehungsweise immer zerbrochener ist, also man immer nur noch immer mehr Einzelteile sieht, wenn man sich konzentrieren muss. Und nachdem ich dann auch Hausfrau und Mutter war, habe ich bemerkt, dass ich mich auch im Haushalt schwerer tue, dass alles etwas langsamer geht, dass ich auch etwas schneller ermüde. Und ich denke doch, dass es eine große Kompensationsleistung des Gehirns bedarf, seinen Alltag möglichst unbemerkt genauso gut wie die anderen zu verrichten. Also äußerlich gelingt einem das, aber in Wirklichkeit bedarf es auf bestimmten Ebenen sehr viel mehr Konzentration und sehr viel mehr Störanfälligkeit, sehr viel mehr Irritation.
Würdest du sagen, dass du dich durch die Krankheit zunehmend behindert fühlst oder hast du Scheu vor diesem Wort?
Nein, ich würde das sagen. Ich würde das aber auch wieder mit dem Alter vergleichen. Ich fühle mich auch langsam, sozusagen erste Behinderungen, die ich durch das Alter wahrnehme, durch schmerzende Gelenke, durch eine geringere Belastbarkeit. Ich glaube aber sogar, dass es sich gegenseitig verstärkt. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich mich zunehmend behindert fühle. Ja, ich kann nicht mehr locker fröhlich durch die Straßen gehen. Ich muss bei jedem Schritt etwas konzentrierter, etwas gebremster gehen. Ich muss mich sehr bemühen, die gleiche Ordnung aufrechtzuerhalten. Man stelle sich vor, was es für mich bedeutet, meine schwarzen Socken zu sortieren. Kommt vielleicht auch ganz individuell dazu, dass ich eher immer ein zerstreuter und etwas chaotischer Mensch gewesen bin. Ja, es herrscht oft das Vorurteil, dass die Leute, die schlechter sehen, dann automatisch alle anderen Sinne verstärkt ausprägen und zum Beispiel extrem ordentlich werden. Leider habe ich Letzteres bei mir bisher nicht bemerkt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, durch die eher leicht überanstrengte Konzentrationserfordernisse oder eben durch die Irritation des schlechten Sehens, dass meine Fähigkeit, Ordnung zu halten und gut zu organisieren, noch mehr gelitten hat.
Hast du dich mit technischen Mitteln auseinandergesetzt, welche technischen Möglichkeiten es für blinde Menschen gibt?
Ich weiß, dass wir ganz am Anfang eine Hilfe in einer Selbsthilfegruppe gesucht haben und dass sie uns dann mit sehr, sehr vielen Hilfsmitteln konfrontiert haben und dass ich sehr frustriert und enttäuscht war und eigentlich sehr bald den Eindruck gewonnen habe, es geht eher um kommerzielle Interessen, bestimmte Geräte an den Mann zu bringen, während wir damals in dem Stadium noch nicht so darauf angewiesen waren. Und also viele, ich sag mal, Hilfsmittel, die für Blinde zum Beispiel notwendig sind, die einem sagen, ob das rot oder blau ist, waren für uns natürlich vollkommen uninteressant, sind es bis heute für mich. Und insofern, dann hab ich gedacht, ja, wahrscheinlich wird irgendwann mal eine gute Brille auch sehr wichtig sein. Was aber tatsächlich rausgekommen ist, ist, dass ich eine Trägerin von 1-Euro-Brillen bin und einen so großen Umsatz an Brillen habe, weil ich sie eben dank meiner Chaotik auch ständig verliere und auch dank meiner Augen natürlich, dass ich mir angewöhnt habe, viele billige Brillen anzuziehen, je nach Entfernung, 1 Dioptrien, 2 Dioptrien, 3 bis 4 Dioptrien. Die 1, 2 wunderbaren Brillen, die ich hatte, sind kaputt oder verloren und im Alltag weiter meine 1-Euro-Brillen tragen.
Insofern, tut das deinen Augen nicht schlecht?
Also ich hatte dann eigentlich immer das Gefühl, es wird alles ein bisschen überbewertet mit den teuren Brillen. Und in manchen Momenten ist entspiegelt nicht schlecht, je nachdem, wenn das Licht von hinten kommt. Mit Sicherheit gibt es auch bessere Brillen für mich, zumal ja dann die Dioptrien nicht ganz identisch sind auf beiden Seiten. Aber für meinen Alltag waren eben sozusagen diese flexiblen, überall immer wieder greifbaren 1-Euro-Brillen das Zweckdienlichste.
Das heißt, du siehst jetzt ungefähr 10% von dem, was ein gesundes Auge sieht?
Nein, ich sehe wesentlich weniger. Man unterscheidet sozusagen die Sehschärfe und man unterscheidet das Gesichtsfeld, das mir übrig ist. Und was mein Gesichtsfeld angeht, kann ich noch vom Zentrum, wenn man auf einen bestimmten Punkt guckt, 5% von diesem Winkel aus sehen. Ein Gutsehender sieht mindestens 180 Grad, würde ich sagen, und ich sehe 5 Grad. Und was die Sehschärfe angeht, glaube ich, sehe ich noch so 20-30% von dem, was ein Gutsehender im Zentrum erkennt. Mit Hilfsmittel, mit Brille.
Das ist insofern bemerkenswert, denn wenn man dich auf der Straße sieht, also nicht bei Nacht, sondern tagsüber, dann bemerkt man nicht, wie schlecht du eigentlich siehst. Du gehst sehr sicher, du fühlst dich offenbar noch sehr sicher im Straßenverkehr oder überhaupt bewegst dich relativ sicher. Man sieht dir nicht an, wie wenig du eigentlich schon siehst.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich draußen sicher bewege. Viele Leute werden genau das Umgekehrte erleben. Die geben mir die Hand und sind verwundert, dass ich ihnen nicht die Hand gebe. Und wenn sie dann, ja, wenn sie mich kennen, wissen sie vielleicht, dass ich die Hand einfach nicht sehe, obwohl sie sie direkt vor mir hinstrecken. Das ist einfach der Winkel, wo ich sehr schlecht sehe, während ich Dinge, die etwas weiter weg vor mir liegen, wiederum relativ gut erkennen kann, wenn weiter rundherum mich nicht stört. Was sich tatsächlich verbessert hat, ist nicht mein Hören an sich, aber die selektive Wahrnehmung. Das heißt, ich kann im Verkehr sehr gut mich orientieren über die Ohren, wenn nicht sehr viele Verkehrsstörgeräusche sind, also kein sehr lauter Verkehr. Dann kann ich eigentlich, ohne auf die Straße zu gucken, relativ sicher rübergehen, weil ich genau weiß, ob ein Auto in bedrohlicher Nähe sozusagen ist. Es gibt auch viele Momente, wo ich plötzlich stehen bleibe und wo bestimmt auch Menschen schon bemerkt haben, dass ich vor Türen stehe und nicht weitergehe, weil ich die Klinke nicht finde, weil ich den Lichtschalter nicht finde, weil ich überhaupt nicht weiß, auf welcher Seite die Tür aufgeht, weil ich immer nur einen Ausschnitt von der Tür sehe und in vielen Momenten sicher auch tollpatschig oder hilflos wirke. Oder was mir häufig passiert, dass ich an der Kasse bin und die Verkäuferin mich darauf aufmerksam macht, dass noch was in meinem Wagen liegt. Und ich sage, aha, wo denn? Und guck so rein und sehe fürs erste Mal einen leeren Wagen. Sagt sie, na da. Und dann irgendwann finde ich die Orange, die da drin liegt, die eigentlich schön knallorange herausblitzt, wenn man sie denn mal im Blickfeld hat. Und die Verkäuferin eben genau dann eigentlich verwundert ist, dass ich das nicht gesehen habe.
Ist das peinlich für dich?
Ein bisschen schon, aber ich habe gelernt, diese Sache mit Humor zu nehmen. Mir ist noch nichts sehr Schlimmes passiert. In der Regel sage ich dann sehr schnell, dass ich sehbehindert bin. Und wenn die Leute sehr stutzen, dann versuche ich es zu erklären. Aber in der Regel geben sie sich dann auch damit zufrieden und gehen weiter. Und oft passieren auch ganz amüsante Sachen, zum Beispiel, dass ich irgendeinen Rucksack angreife, um zu schauen, wie viel er kostet und die Taschen untersuche, weil ich glaube, es sei am Rucksackständer. In Wirklichkeit hat jemand den Rucksack am Rücken gehabt. Da hatte ich Riesenglück, der hat sich rechtzeitig bewegt und nicht bemerkt, dass ich an seinem Rucksack hantierte. Also ich habe vorher bemerkt, dass sich der Rucksackständer bewegt und festgestellt, dass es sich um einen Menschen handelt.
Das war jetzt eigentlich lustig, was du da erlebt hast. Hast du manchmal oder öfters Angst vor der Zukunft?
Ja, sehr. Viele Sachen mir in der schlimmeren Konsequenz auszumalen, ist sehr beängstigend. Wobei bei meiner ersten Diagnose, die Ängste, die ich in diesem Moment hatte, was mir am meisten Angst gemacht hat, war zum Beispiel, dass ich Menschen, Gesichter nicht mehr sehen kann, Menschen, die ich liebe. Das wird sicher auch in Zukunft noch eine Rolle spielen. Aber wenn dann die Krankheit fortschreitet, sind es oftmals wieder ganz andere Dinge, die wirklich schmerzhaft sind als das, was man erwartet hat. Also ich habe so das Gefühl, am schlimmsten für mich ist dieser zunehmende Verlust, dass man sein Leben selbst in der Hand hat, dieser Selbstorganisation, Selbststeuerung, dass man merkt wirklich so, diese Behinderung greift so ganz subtil immer mehr ins Leben. Man wird so etwas hilfloser, überforderter, desorientierter. Und das nimmt zu, dass es, was auch im Alltagsleben Konsequenzen hat, was einem langsam auch isoliert von Menschen, weil man sich im Kontakt irgendwie benachteiligt oder weil der Kontakt schwieriger wird, weil alles, die Mobilität schwieriger wird. Das sind Sachen, die einen dann manchmal sehr schmerzen.
Menschen mit einer offensichtlichen Behinderung beklagen sich ja oft, dass sie mitleidig betrachtet werden oder auch angesprochen werden. Bei dir sieht man die Behinderung nicht so, aber fühlst du dich vielleicht im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis oder im Familienkreis manchmal auch bemitleidet und willst diese Gefühle nicht haben?
Also das stimmt, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Wenn man die Behinderung sofort sieht, dann wird halt auch Rücksicht genommen. In meinem Fall denken die Leute halt oft, ich bin ungeschickt, wenn ich Dinge fallen lasse, über was drüber stolpere, gegen etwas renne. Mitleid, es gibt eine bestimmte Form von Mitleid, die unangenehm ist, aber es gibt auch eine, also ich habe grundsätzlich nicht so Probleme, wenn Mitleid bedeutet, Rücksicht zu nehmen und mir behilflich zu sein in bestimmten Punkten. Aber es gibt auch ein Mitleid, es ist schwer zu beschreiben, ein Mitleid, was einen sozusagen so ein Etikett verpasst und damit auch ein Stück isoliert oder distanziert von den anderen. Also sozusagen, ich bin gesund und sehend, du bist krank und arm und damit anders, was einem vor allem auch nicht sehr viel hilft. Ansonsten bin ich nicht so empfindlich, wenn jemand mir helfen will, auch wenn er mir vielleicht erstmal auf die falsche Art und Weise helfen will oder nicht erkennt, was wirklich mein Bedarf ist, kann er eigentlich auch nicht, das kann ich gut verstehen. Das kenne ich auch aus meiner Position anderen gegenüber, die andere Arten von Behinderungen zu tragen haben und wo ich auch unbeholfen damit umgehe, also kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn ich bedenke, wie sehr ich selbst, also wie schwer es als Betroffene ist, selbst einzuschätzen, was diese Krankheit mit einem macht und auch was sie für sekundäre Effekte hat. Also dass man langsam so immer mehr so auch ein Fachfrau oder Fachmann erst wird für das, was eigentlich die Konsequenzen im Alltag sind für diese Krankheit. Dann muss ich mich nicht wundern, dass Nicht-Betroffene wirklich viel Anleitung brauchen, um zu verstehen und um mich unter Umständen auch zu unterstützen.
Gesunde Menschen grenzen ja oft die Möglichkeit für sich selber aus, dass sie irgendwann einmal alt, krank, behindert oder sonst wie eingeschränkt sein könnten. Du lebst seit einiger Zeit schon in diesem Zwischenbereich von gesund zu immer weniger gesund, beziehungsweise eigentlich bist du ja gesund, aber auf eine gewisse Weise eingeschränkt. Wie hat sich da dein Blick auf andere Menschen mit einer Behinderung verändert?
Also erstmal muss ich kurz nochmal zu mir selbst zurückkommen. Dieses Verdrängen kenne ich auf jeden Fall auch sehr gut und ich weiß, dass ich mir immer wieder, und ich bin wahrscheinlich bis heute nicht frei davon, dass ich dass ein Teil in mir sagt, wenn ich wirklich erblinde, interessiert mich dieses Leben nicht. Das mache ich nicht mit. In irgendeiner Form werde ich dafür sorgen, dass ich das nicht mehr ertragen muss. Gleichzeitig aber wissen, dass ich möglicherweise, wenn ich dann mit dieser letzten Konsequenz wirklich hart konfrontiert bin, wie viele andere Menschen auch, doch anders reagieren werde. Aber sozusagen eine Weigerung, das Schicksal wirklich anzunehmen oder als erträglich zu akzeptieren, das zieht sich doch, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Grad bis heute auch in mein Leben. Sozusagen jetzt bin ich schon mit sehr viel mehr Behinderung konfrontiert und auch damit, wie ich möglicherweise damit umgehen kann, mir auch helfen kann, welche Strategien ich gefunden habe, jetzt auch Mobilitätstraining zum Beispiel mache. Aber ich kann selbst und traue mir noch nicht sagen, wie ich wirklich mit einer praktisch vollständigen Erblindung dann umgehe und was es dann sein wird oder was es dann sein kann, dass mich in meiner Motivation, in meinem Lebenswillen aufrechterhalten wird.
Du hast eine Tochter, die mittlerweile 12 ist. Wie hat sich ihr Leben gestaltet mit dir oder dein Leben mit ihr?
Tja, also klar hat man sich am Anfang auch gefragt, wird sie gesund sein? Die Wahrscheinlichkeit war relativ groß, weil in unserer Familie, also so wenn man die Streuung oder die Häufigkeit sozusagen, wie dieser Großvater die Krankheit weitergegeben hat, dann habe ich das Gefühl, es ist der große Anteil der Familie, der Nachkommen, ist gesund geblieben. Ich würde aber schon sagen, dass meine Tochter dann sehr früh auch mal damit konfrontiert war, dass ich nachtblind bin und sie, als sie schon 5, 6 Jahre alt war, manchmal mich führen konnte oder mir Hilfestellung leisten konnte, musste. Aber dadurch, dass ich im Wesentlichen mein Leben selbst bewältigen kann, habe ich das Gefühl, dass sie noch nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist, beziehungsweise dass sozusagen ein bestimmtes erhöhtes Maß an Hilfestellung, ich bitte sie, dass sie mich an die Hand nimmt in Menschenmengen oder wenn es dunkler ist oder wenn wir in eine neue Hotelanlage kommen, damit ich den Lift schnell finde, dass sozusagen sicher da mehr von ihr gefordert ist als von anderen Kindern, aber wo ich glaube, dass es zum Teil ihre Selbstständigkeit vielleicht auch erhöht. Auf der anderen Seite sicher auch manchmal beängstigend ist und eine Zusatzbelastung, die man in ihrer Entwicklung oder für sie auch mit berücksichtigen muss.
Ich wollte zurückkommen zu deinem anfänglichen Gedanken, dass du dein Leben beenden würdest, wenn du blind bist. Und jetzt weißt du aber, dass du am Leben viel mehr hängst, als du dir damals gedacht hast, oder?
Ich hänge jetzt am Leben, ich hing damals am Leben. Ich kann mir aber auch heute wie damals ein Leben in totaler Erblindung noch nicht wirklich vorstellen. Man lernt, in meinem Fall zumindest, habe ich den Eindruck, genau damit umzugehen, wo man gerade umzugehen hat. Also vielleicht bemühe ich schon wieder dieses Beispiel mit dem Alter. Ich glaube, dass man so wirklich begreift, wie es einem alten Menschen ergeht, der langsam immer weniger sieht, hört, sich bewegen kann. Und, je nachdem, was halt die gesundheitlichen Gebrechen sind. Es gibt auch viele, viele Menschen, die ein Leben in Siechtum oder im Altersheim also als absolut nicht erstrebenswert empfinden. Ich glaube, es hängt wirklich dann davon ab, ob sozusagen im Leben man genug andere Erfüllung findet, ob das Leben so organisiert ist, auch vielleicht in der Gemeinschaft mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, mit den Möglichkeiten, die man noch hat, dass man sein Leben noch als erfüllt bezeichnet. Bis jetzt kann ich sagen, dass ich mit dieser Krankheit leben kann und auch sehe, dass es einiges noch zu lernen gibt, dass man auch in einem schwereren Stadium damit leben kann. Aber ich bin immer noch nicht wirklich konfrontiert worden mit Blindheit in diesem Sinne. Immer nur für Momente und ich kann in vielen Zusammenhängen, wenn ein Gesicht nah ist und nicht im richtigen, nicht wirklich gut erleuchtet, ein Gesicht nicht mehr sehen. Aber wenn ich die richtige Beleuchtung und die richtige Entfernung habe, kann ich ein Gesicht eben auch noch sehen. Und ja, bis jetzt kann ich sogar noch hin und wieder das Fahrrad bemühen. Auto kann ich natürlich nicht fahren. Und ich denke schon drüber nach, wie ich die schweren Taschen irgendwann tragen werde, wenn ich auch das Fahrrad nicht mehr benutzen kann, sondern beginne wirklich den Stock regelmäßig zu benutzen. Also ich lerne jetzt mit dem Stock zu gehen für den Fall der Dunkelheit oder in Menschenmengen. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung und eine sehr gewöhnungsbedürftige Situation. Aber wie gesagt, ich tröste mich immer wieder damit, mit dem, dass ich halt auch noch vieles sehen kann und freue mich, dass mir das auch noch möglich ist. Und übe indirekt automatisch das Sehen, das noch vorhanden ist, so gut als möglich zu nutzen und damit zurechtzukommen. Und denke aber schon in bestimmten Situationen mit einem Schaudern daran, was sozusagen weitere Etappen für mich bedeuten können. Es gibt dann immer wieder so Schlüsselerlebnisse, wo man bestimmten Lichtbedingungen oder in bestimmten Situationen sich besonders hilflos gefühlt hat, sich besonders blind gefühlt hat, besonders eingeschränkt. Und das hat schon immer wieder auch was sehr Beängstigendes.
Das war Freakradio. Wir danken unserer Gesprächspartnerin dafür, dass sie sich geöffnet hat. Das Interview führte Margarete Engel. Durch die Sendung führte Josef Heinz.